Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Hallo und herzlich willkommen bei Fassbender im Gespräch. Unser Thema heute: Studentenverbindungen. Mein Gast: Andreas Schurek. Herr Schurek, seien Sie gegrüßt.
Hallo, Herr Fassbender. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Schurek, Sie sind Mitglied des Vorstandes im VAC. Das ist der Verband Alter Chorstudenten. Der gehört zum sogenannten Kösener Seniorenkonvent. Das ist wiederum einer von 30 Dachverbänden von insgesamt rund 1000 Studentenverbindungen in Deutschland. Ein Thema, was in den Medien jetzt nicht gerade die allererste Geige spielt, aber doch angesichts der Zahlen, wie viele Studenten in Verbindungen es gibt, wie viele auch alte Herren es gibt, alte Damen, nicht ohne Bedeutung ist. Wie schätzen Sie die Lage der Studentenverbindungen heute 2019 insgesamt ein?
Heute 2019 ist die Lage der Studentenverbindungen gar nicht mal so schlecht, um das mal so auszudrücken. Im Zuge der immer steigenden Anzahl an Absolventen, die an Hochschulen studieren können und das auch tun, und der damit einhergehenden wachsenden Anzahl an Studenten, wachsen auch die Mitgliederzahlen der Studentenverbindungen. Und das ist ein sehr erfreulicher Aspekt. Und von daher ist es natürlich eine schöne Situation, in der sich die Studentenverbindungen jetzt befinden, weil ja gerade nach dem Krieg in den 60er, 70er Jahren die Mitgliederzahlen dann doch deutlich damals nach unten gegangen sind, quer über alle Verbände hinweg.
Nun muss man dazu sagen, wir sind beide korporiert, wir sind beide Chorstudenten, sprechen also insofern pro domo, wollen aber hier die Gelegenheit nutzen, auch ein kritisches Licht auf Studentenverbindungen, die ja in der Öffentlichkeit nicht ganz unumstritten sind, zu werfen. Ist es nur, also diese Neubelebung, verdankt sich das jetzt allein der Tatsache, dass wir inzwischen 40-50% jedes Jahrgangs haben, jedes Abiturientenjahrgangs haben, die ins Studium gehen? Oder sehen Sie das auch anders? Gibt es auch andere Gründe?
Es sind auch sicherlich andere Gründe, die dazu beitragen. In der, wie soll ich das ausdrücken, immer weiteren, sag mal, Offenheit, Lockerheit und gesellschaftlichen Öffnung in allen Bereichen ist es so, dass viele Studenten immer mehr nach einem gewissen Halt, nach bestimmten Rückbesinnungen auf Werte suchen, die sie hoffen, in Studentenverbindungen zu finden. Das fängt schon bei ganz einfachen Dingen an, wie zum Beispiel, wie man richtig isst, wie ein Tisch gedeckt wird, ganz ordentlich, wie man sich gegenüber Arbeitskollegen, Vorgesetzten, anderen Mitmenschen entsprechend benimmt. Und das sind Dinge, die zum Rüstzeug bei der Ausbildung in Studentenverbindungen gehören.
Können Sie das mal so beschreiben? Wie ist denn eigentlich der Alltag oder das Alltagssemester in der Studentenverbindung? Was hat man sich darunter vorzustellen, wenn der junge Student dorthin kommt und sich entscheidet, aktiv zu werden?
Was er erstmal findet, ist ein Haus oder eine Etage, je nach Verbindung. Die meisten haben Häuser. Einen Zufluchtsort, wo er nach der Universität, viele wohnen auch auf den Häusern, immer wieder hinkommen kann und dort Gleichgesinnte und Freunde entsprechend trifft. Also das ist der Fixpunkt, in dem sich das Studentenleben stattfindet. Auf dem Haus selber sind bestimmte Dinge entsprechend geregelt. Es gibt bestimmte Pflichtveranstaltungen, die durchgeführt werden. Das ist bei schlagenden Verbindungen zum Beispiel das tägliche Fechttraining. Und dann ein zentraler Aspekt ist zum Beispiel auch der wöchentlich stattfindende Konvent, der quasi das Regierungsorgan, das Parlament jeder Studentenverbindung ist, in dem die aktiven Studenten, aktiv bedeutet, das sind die Studenten, die jetzt gerade im Studium stehen und damit das Leben in der Studentenverbindung organisieren, indem die sich besprechen und gemeinsam auf demokratischer Basis Entscheidungen fällen, wie denn das Leben auszusehen hat.
Also es regieren nicht die alten Herren wie wir oder die älteren Studenten nach der Aktivität, sondern es regieren in der Tat die jungen Aktiven, die gewissermaßen jetzt gerade dran sind und, so wie man so sagt, auf dem Haus leben.
Genau, und das ist auch eine Tradition, die sich seit Beginn der Universitäten im Studentenleben entsprechend entwickelt haben, nämlich dass die Studenten selber ihr Zusammensein organisieren. Und wir nennen das das umgekehrte Solidaritätsprinzip, nämlich dass die alten Herren letztlich zahlen und die Strukturen bereitstellen mit dem Haus und die Aktiven aber das Leben organisieren und alle Veranstaltungen und letztlich die, wenn man so will, Oberhäupter der Verbindungen sind.
Also Sie sagen Regeln, Disziplin, Pflicht, das sind ja, sagen wir mal, nicht sehr modische Worte. Ja? Und dann noch Fechten, was ja nun nicht für alle Verbindungen zutrifft, aber zum Beispiel für die Chor, also in denen wir aktiv waren. Ist das wirklich noch, oder ist vielleicht gerade das der Grund dafür, dass einige, es sind ja nur 2-3% jedes Jahrgangs, die sich für eine Verbindung entscheiden, ist das vielleicht gerade der Grund, dass einige sich dorthin gezogen fühlen, raus aus dieser zu großen Freiheit?
Ja, sicherlich. Ich denke, je offener und je freier die Gesellschaft wird, desto mehr sehnen sich manche Leute und eben auch Studenten nach einem bestimmten Halt, nach bestimmten Regeln, die einfach den Umgang miteinander einfacher machen. Und das ist natürlich auch eine Verkörperung von der Gemeinschaft, in der man sich dann befindet. Und mit jeder Gemeinschaft, wo eben wechselnde Mitglieder und immer wieder neue Mitglieder dazukommen, braucht man eben ein gewisses Regelwerk, Satzungen, Konstitution, wo man dieses Miteinander einfach regelt, wo man sagt, okay, das und das machen wir, das ist der Sinn und Zweck von unserer Verbindung und das sind bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Verhaltenskodex, dem wir uns unterwerfen und für bestimmte Regelübertragungen gibt es dann eben auch, werden dann im Konvent besprochen und dann wird dann gemeinsam entschieden, wie man damit umgeht.
Müssen diese 5 oder 10 Aktive jetzt auch alle einer Meinung sein? Das gleiche Essen mögen, die gleiche Partei, die gleiche Richtung?
Definitiv nicht, sondern es geht eher darum, den Chorbruder in unserem Fall oder den Schwesterbruder in der Verbindung entsprechend zu respektieren, unabhängig von der jeweiligen weltanschaulichen, religiösen, politischen Einstellung. Und was Studentenverbindungen fördern, ist definitiv der Diskurs. Das heißt, nicht seine Meinung von vornherein als das oberste Prinzip hinstellen und alle anderen müssen sich dieser Meinung unterwerfen, sondern im Gegenteil zu akzeptieren, dass andere Menschen andere Meinungen haben und dann in einen offenen Diskurs gehen, um zu versuchen, mit Argumenten zu überzeugen und auch so stark zu sein, sich überzeugen zu lassen, wenn man diesen Argumenten genau zuhört und vielleicht meint, da hat der Gegenüber vielleicht recht und vielleicht muss ich meine eigene Meinung mal etwas revidieren.
Also formal durchaus strenge Regeln, gewisse strenge Struktur und Ordnung, aber inhaltlich sehr viel Freiheit, sehr viel Offenheit.
Die Offenheit ist das, was absolut zählt, ohne dass diese Gemeinschaft überhaupt nicht möglich wäre. Stellen Sie sich vor, Sie kommen jetzt in eine Gemeinschaft rein, sehen da Leute, die unterschiedlichen Alters sind, unterschiedliche Fächer studieren, aus unterschiedlichen Familiensituationen kommen, unterschiedliche Religionen haben und dann müssen Sie sich mit denen in irgendeiner Form entsprechend auseinandersetzen und arrangieren. Und so hat man da so ein bestimmtes Gerüst, bestimmte Rituale, in denen das funktioniert und das bietet einem die Möglichkeit, wirklich genau zuzuhören, wie der andere lebt, was er für Meinungen und Einstellungen hat. Und von daher ist es absolut notwendig, das auf das Gegenüber entsprechend eingehen zu können.
Beim Thema Offenheit sollte man vielleicht erwähnen, auch die Vielfalt, die ja gerade in diesen 1000 Verbindungen sich ausdrückt, politisch, unpolitisch, können Sie das ein bisschen befüttern?
Ja, letztlich ist es ja so, dass auch Studentenverbindungen, obwohl die sehr separat wirken, sind immer ein mehr oder minder repräsentatives Abbild der gesamten Studentenschaft, die an Hochschulen existiert. Und genauso ist es auch mit den Studentenverbindungen. Also man kann sagen, jeder findet da eigentlich eine Art von Verbindung und Gemeinschaft, die er will. Es gibt schlagende, nicht schlagende Verbindungen, es gibt eher gesellschaftlich orientierte Verbindungen, es gibt politisch orientierte Verbindungen, es gibt Frauenverbindungen, es gibt gemischte Verbindungen, es gibt konfessionell gebundene Verbindungen, es gibt eigentlich alles. Und es ist auch so, dass man jetzt gerade in den letzten Jahren auch sieht, dass es immer mehr Neugründungen von Studentenverbindungen gibt, wo Personen sagen, okay, in der Verbindungslandschaft ist nicht das wirklich da, was ich bisher irgendwie suche. Ich finde das Prinzip eigentlich ganz interessant, dann gründe ich eben meine eigene Verbindung. Und genauso ist es jetzt auch immer mehr en vogue. Jedes Jahr werden mehrere Frauenverbindungen auch gegründet.
In der Öffentlichkeit begegnet man ja oft dem Bild Studentenverbindung, das sind Burschenschaften. Schwarz-Rot-Gold, Deutschlandlied, erste Strophe und so weiter. Dabei sind das ja nur 10 oder 15% der 1000 Verbindungen, wenn ich mich nicht irre. Können Sie die Geschichte ein bisschen darlegen?
Letztlich oder ursprünglich, die Ursprünge der Studentenverbindungen sind eigentlich in den Gründungen der ersten Universitäten zu finden. Das heißt, als die ersten Universitäten in Deutschland entstanden sind, hat es natürlich auch Studenten aus allen möglichen Landesteilen angezogen. Und die haben damals das Universitätsleben, die Vorlesungen selbst organisiert. Das waren eigentlich die Vorläufer von den heutigen einzelnen Fakultäten für die verschiedenen Fachbereiche. Und diese Studenten waren in sogenannten Naciones oft zusammengelegt, daher kommen auch so die Namen, weil sie sich natürlich an diesen fremden Städten, den fremden Orten entsprechend mit Landsleuten aus den eigenen Gegenden hauptsächlich zusammengetan haben. Und mit der Entwicklung der Studenten wurde dann auch diese Kreise oder diese Zusammenschlüsse der Studenten haben sich dann entsprechend weiterentwickelt, bis dann im 18. Jahrhundert wirklich so formell Landsmannschaften daraus wurden, wie die damals genannt worden sind. Und diese Landsmannschaften, die immer noch nach den jeweiligen Herkunftsgebieten sich zusammengeschlossen haben, das Universitätsleben entsprechend organisiert haben. Das Ganze wurde dann Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts zu Corps, wo die Studenten sich auch eigene Konstitutionen entsprechend gegeben haben, diese Zusammenschlüsse. Und diese Core-Prinzipien, die heute noch gelten, damals schon sich auf die Fahnen geschrieben haben. Es geht nämlich um das Thema Begriffe Ehre, Toleranz und Offenheit gegenüber der Lehre und der Forschung und der Weiterbildung und einfach ein gewisses gesellschaftliches Prinzip, das man hatte. Im Zuge der Freiheitskriege gegen Napoleon kam dann ein neuer Trend, nämlich da hat sich die Studentenschaft etwas radikalisiert und die ersten Burschenschaften sind entstanden, beziehungsweise die Urburschenschaft in Jena, die wirklich das Ziel hatte, diese ganzen Vielstaaterei in Deutschland zu überwinden und ähnlich wie einen Nationalstaat auch eine einheitliche Studentenschaft an allen Universitätsorten in Deutschland zu schaffen. Das war der Beginn der Burschenschaft, daher kommen auch noch mit den Ursprüngen, mit bestimmten Freikorps und so, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, auch diese Farben, Schwarz-Rot-Gold entsprechend zum ersten Mal in die Öffentlichkeit aufgetreten sind. Und so sind letztlich die Burschenschaften entstanden, die schon damals so einen deutlichen politischen Auftrag hatten. Und allerdings war es dann so, dass mit dem Wiener Kongress dieser Gedanke an ein einheitliches deutsches Reich erstmal ad acta gelegt werden musste, woraufhin natürlich auch die in den Burschenschaften zusammengeschlossenen Studenten unzufrieden wurden und dann auch wieder die einzelnen verschiedenen Burschenschaften entstanden sind und auch die Corps entsprechend wieder eine Renaissance erlebt haben. Und dann im Laufe der Zeit, im Laufe des 19. Jahrhunderts, gab es dann eben noch weitere Formen von Studentenverbindungen. Es sind konfessionell gebundene Verbindungen entstanden, wie katholische Verbindungen zum Beispiel. Und auch sobald die ersten Frauen an den Universitäten waren, haben sich natürlich auch Frauenverbindungen gebildet.
Also schon im 19. Jahrhundert?
Genau. Also um 1900, wirklich genau in dem Moment, sobald Frauen endlich an den Universitäten zugelassen waren, gab es auch Frauenverbindungen.
Also wir haben schon so einen Antagonismus. Auf der einen Seite die Korporation oder Co. oder auch die Landsmannschaften, die aus diesen Nationes, also wobei Nationes, obwohl es ja nach Nation klingt, da geht es ja um Hallenser und Hansen und Westfalen und Preußen, Bayern, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite das burschenschaftliche Einheitsprinzip, was das deutsche Einheitsideal, was in den Burschenschaften verkörpert ist. Und da kommt natürlich auch Spannung raus, ja, so ähnlich wie wir sie heute erleben in der Diskussion um Nation und Europa. Ist ja durchaus vergleichbar.
Ja, sicherlich. Und ich meine, die Sitten waren damals auch etwas rauer. Das heißt, da fanden schon Prügeleien etc. an den Universitätsorten zwischen Burschenschaftern und Chorstudenten statt. Nicht zuletzt deshalb war es ja dann auch so, dass dann so dieses studentische Fechten so wie heute entstanden ist, weil man diesen ganzen Raufereien einfach ein gewisses Regelwerk entgegensetzen wollte, um die Lebensgefahr und die Verletzungsgefahr zu reduzieren.
Ja, ist das nicht noch älter? Ich meine, schon im Mittelalter waren ja die Studiosi, also die Studenten, waren ja ähnlich wie die Adligen zum Waffentragen berechtigt. Das war ja ein Privileg.
Was ja Sinn machte, weil man musste ja immer reisen. Es gab ja nicht in jedem Ort eine Universität, sondern wenn man studieren wollte, musste man oft weite Reisen auf sich nehmen und musste sich natürlich vor allerlei Überfällen etc. schützen und durfte deshalb Waffen tragen.
Was natürlich auch bedeutet, dass wenn ein Westfale jetzt außerhalb Westfalens studierte und dort in seiner Westfalen-Ehre gekränkt war, er sich verteidigen durfte und musste, also das Duell.
Genau, ich meine, was wir bei Studenten sehen, dass die natürlich immer alles gerne etwas übertreiben, in jeder Hinsicht, was auch absolut das Recht der Jugend ist, und wir auch jetzt außerhalb von Studentenverbindungen entsprechend immer sehen. So wurde auch damals sehr diese Duellierungen schon deutlich übertrieben. Das heißt, man hat auch aus nichtigen Anlässen angefangen, bestimmte Duelle auszutragen. Und das Ganze hat eben so überhand genommen, dass es notwendig war, das Ganze zu regulieren.
Ja, regulieren einmal hinsichtlich, dass man letzten Endes auch den persönlichen Charakter teilweise herausnahm und dann natürlich auch auf den rein körperlichen Schutz hin. Beschreiben Sie mir, wie das läuft.
Heutzutage ist es natürlich so reglementiert, dass wie vor 200 Jahren bestimmte möglicherweise lebensgefährliche Verletzungen praktisch ausgeschlossen sind. Es ist so, dass man ganz bestimmte Hiebabfolgen entsprechend machen kann und dementsprechend sich auch in den Fechtstunden jeden Tag darauf vorbereitet und die entsprechend einübt, dass man die möglichst gut ausführen kann. Dann ist es so, dass man bei den Fechtkämpfen selber erstmal sehr starke Schutzkleidung trägt, aus Kevlar, ähnlich auch wie Fechter bei Olympia das machen. Man hat so eine Halskrause, damit da ja nichts an den Halsschlagader oder so passieren kann. Man hat so eine metallene Brille auf, dass mit den Augen und mit der Nase nichts passieren kann. Und auch der Gehörgang ist durch einen dicken Lederriemen entsprechend geschützt. Und so ist man dann ziemlich stark vermummt und steht dann dem anderen Studenten gegenüber und trägt dann eine bestimmte Anzahl von Hiebabfolgen und so weiter vor. Und wenn man alles richtig macht, dann sieht man hinterher auch wieder genauso aus wie vorher.
Also es sieht derweil schon mächtig martialisch aus. Ja, wer sich das anschauen will, da gibt es diesen Münsteraner Tatort, wo natürlich Professor Börne der Korporierte ist und Thiel das in keiner Weise verstehen kann. Genau. Aber da wird auch eine Partie ziemlich realistisch gezeigt.
Genau.
Und das kann man sich im Internet runterladen. Also es ist für die Zuschauer vielleicht wert. Aber in jedem Fall, was wichtig ist, ist das ja schon... einige Verbindungen machen es, das Fechten, ja, einige machen es also pflichtschlagend, ja, die Kösener Chor sind zum Beispiel alle pflichtschlagend, einige sind fakultativ, einige sind nicht schlagend. Es ist also da durchaus auch innerhalb der Studentenverbindung wird zumindest die Möglichkeit der Freiwilligkeit gegeben.
Ja, natürlich. Also wie gesagt, jeder kann sich eine Studentenverbindung heraussuchen, die einem am besten gefällt, ob das jetzt schlagend ist oder nicht schlagend, ob das gemischt ist, wo Männer und Frauen gemeinsam aktiv sind oder eben nur Frauen. Das ist ja jedem letztlich selbst überlassen. Und das Fechten wird noch bei bestimmten Studentenverbindungen als Pflicht vorgegeben. Das heißt, das ist quasi die Eintrittskarte. Man muss sich diesem Ritual unterziehen, um zu zeigen, dass man wirklich zu der Gemeinschaft dazugehören will. Und dann bei anderen ist es natürlich so, dass es dann eben anheimgestellt wird, ob man das jetzt macht oder nicht. Und einige lehnen das Fechten auch total ab.
Was gerade beim Fechten, weil das ist vielleicht jetzt das zugespitzteste Thema, ja, deutlich wird, ist doch schon, dass auf jeden Fall das Menschenbild der Studentenverbindung sich von dem Menschenbild, was in großen Teilen der Öffentlichkeit auch gerne von den Medien, auch gerne von den Parteien vertreten wird, deutlich unterscheidet. Da ist schon ein eindeutiger Kontrast. Wir sind sonst auch, sagen wir mal, in unserer Erziehung von der Kita angefangen, auf friedliche Problemlösung aus. Wir haben einen pazifistischen Grundgeist in unserer Gesellschaft, gerade auch in Abkehr von unserer sogenannten militaristischen Vergangenheit. Und dennoch gibt es Menschen, die sich eindeutig hingezogen fühlen, für mich selber lasse ich das gerne gelten, die sich eindeutig hingezogen fühlen zu dieser Herausforderung, auch mit einer scharfen Waffe zwar, im Rahmen doch, sagen wir mal, lebensrettender Reglementierungen, aber zu seinen Mann zu stehen. Ja? Wir genau. müssen nochmal darüber reden, vielleicht auch seine Frau. Derzeit gibt es, glaube ich, ein paar Verbindungen, in denen Frauen auch anstreben, fechten zu dürfen. Genau. Neulich, glaube ich, sogar in der Öffentlichkeit eine Diskussion darüber.
Genau. Wie gesagt, es gibt welche, die das machen wollen, welche, die das nicht machen wollen. Und das ist schon, dieses seinen Mann oder seine Frau stehen, ist eigentlich das zentrale Thema, was dabei ist. Weil es gibt ja keine Duelle mehr, so glücklicherweise. Und dieser ganze Ehrbegriff ist natürlich heute nicht mehr so übertrieben, wie das vielleicht in der Kaiserzeit oder vorher noch entsprechend war, sodass man nach dem Motto einmal schräg anschauen und schon hat man eine Duellforderung am Hals. Sowas ist glücklicherweise längst überwunden, sondern Ehre meint ja was anderes, können wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Und da ist das Fechten, ist ja kein Ehrenhändel in dem Sinn, kein Duell, sondern man macht es in erster Linie, um sich selber quasi zu überwinden. Das ist eine Extremsituation, der man sich aussetzt. Man kann es mit Bungee-Jumping vergleichen. Mit Boxen würde ich es nicht vergleichen, weil da ist die Verletzungsgefahr deutlich größer. Und letztlich ist es ja ein Kampf, den man in allererster Linie mit sich selber auswicht. Weil man selber will ja versuchen, möglichst heil aus diesem Fechtkampf entsprechend herauszukommen.
Es ist, da ist ja auch gewissermaßen so ein Element, man könnte fast sagen Zen-Philosophie drin, in diesem durchritualisierten Partien, in diesem nicht mehr Duell. Denn es geht ja eigentlich auch nicht darum zu gewinnen. Es geht ja darum, vor allem ohne das sogenannte Mucken, also vor allem, wenn man getroffen ist in irgendeiner Weise oder Furcht vor einem Hieb hat, hat man verloren, ja, wenn man Furcht zeigt. Ja. Ich muss also riskieren, auch verletzt zu werden. Man kann ja im Rahmen, ich meine, die Klinge ist scharf, ja, im Rahmen kleinerer Verletzungen kann das ausgehen. Aber das Entscheidende ist nicht, ob ich den anderen, wie das dann so böse heißt, absteche, ja, er lebt dann ja noch. Das Entscheidende ist, dass ich, sollte ich sogar selbst abgestochen werden oder auch nur im Laufe der Partie, auf keinen Fall mucke, also keine nervöse Reaktion zeige.
Ich denke, das ist ein wesentliches Element, das Sie auch ansprechen, das ist das Thema Disziplin. So würde ich das Fechten auch entsprechend einordnen. Das fängt schon mit den Pauchstunden an, dass man versucht oder dass man jeden Tag diese Pauchstunden beiwohnen muss, um entsprechend zu üben, sich vorzubereiten und dann auch bei dem Fechten entsprechend eine gewisse Disziplin zeigt, um das Ganze durchzustehen. Wie gesagt, keine Reaktion zu zeigen, selbst wenn ich jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise getroffen werde, dass ich mir das nicht anmerken lasse und dass auch ich mir nicht anmerken lasse, sollte ich jetzt meinen Konpaukanten, also mit dem ich diesen Fechtkampf ausführe, sollte ich den treffen, darf ich auch überhaupt keine Reaktion zeigen. Also das ist vollkommen inopportun, sich zu freuen, wenn man den anderen treffen würde jetzt zum Beispiel. Das macht man einfach nicht, sondern es geht wirklich hauptsächlich um dieses Durchleben der Extremsituation, ohne eine gewisse Regung zu zeigen. Und das ist so eine Disziplin, die, denke ich, ein zentrales Element ist, weil die aus meiner Sicht auch hilft, so in anderen Lebenssituationen entsprechend seinem Mann oder seine Frau zu stehen und dort, selbst wenn man Situationen erlebt, die vielleicht nicht so angenehm für einen sind, aber dass man es einfach diese Situationen überwinden kann und durchstehen kann.
Herr Schurek, Verhältnis Studentenverbindung und Staat. Ganz anderes Thema. Wir haben ja schon gesagt, es gibt politischere, weniger politische, es gibt rein gesellschaftliche Verbindungen, ein ganz breites Feld. Trotzdem stellen wir fest, dass eigentlich in der gesamten Geschichte der letzten 200 Jahre, also seitdem sich die heutigen Verbindungen ungefähr vor 200, 230 Jahren die ersten gebildet haben, dass wir ständig ein gespanntes Verhältnis zwischen dem Staat oder der Gesellschaft und den Studentenverbindungen hatten. Das kulminierte 1935 im Verbot durch den NS-Staat, aber ja schon in den Jahren vor 1848 sehr intensiv und nicht nur gegen die Burschenschaften, ja, die natürlich gegen den Geist der Restauration permanent verstoßen, sondern auch die Chors wurden immer wieder dicht gemacht, weil sie sich mit der Obrigkeit, auch nur mit der lokalen Universitätsobrigkeit angelegt haben. Wie beschreiben Sie das Verhältnis? Und geht das, wie kann man das heute beschreiben?
Heute ist es eigentlich von einer gewissen, sag mal, Nichtbeachtung durch die vielen Universitäten oder so geprägt, muss man aus meiner Sicht leider sagen. Nämlich, dass so an dem ganzen Universitätsthemen, was ja eigentlich der Ursprung der Studentenverbindungen sind, die Studentenverbindungen heute eigentlich kaum noch eine Rolle spielen. Es gibt einzelne Verbindungsstudenten, die in Studentenparlamenten etc. aktiv sind. Es gibt auch bestimmte Asten, die wirklich versuchen, massiv gegen Studentenverbindungen vorzugehen und die sogar teilweise verbieten zu lassen. Also da sind wir wieder im 18. Jahrhundert. Und das ist so ein Thema. Also heute würde ich jetzt mal sagen, spielen jetzt für die ganzen Universitätsthematiken Studentenverbindungen eigentlich nur dann eine Rolle, wenn sie in gewisser Weise einzelne Verbindungen negativ aus der Rolle fallen. Also es gibt ja durchaus die ein oder andere Studentenverbindung, also meist sind das Burschenschaften, die zum Beispiel vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und was natürlich dadurch, dass es so viele Studentenverbindungen gibt, die alle mit diesen Gesinnungen praktisch überhaupt nichts zu tun haben, ist es aber trotzdem so, dass diese Mitglieder von diesen, radikalen Verbindungen als Verbindungsstudenten erkennbar sind durch die Bänder und Scherben, die sie tragen und dann oft von der Universitätsverwaltung oder auch von der Öffentlichkeit eine Verallgemeinerung stattfindet. Das heißt, alle, die dann irgendwelche Bänder tragen, werden dann sofort in dieselbe Ecke gestellt.
Ja, der Staat die Kräfte in der Gesellschaft, die glauben gerne den Staat vertreten, sehen Studentenverbindung mit Unbehagen. Und zwar eben immer schon. Ich würde wirklich den Bogen weit schlagen von der Restauration nach dem Wiener Kongress bis vor allem dann natürlich nach 1933. Und werfen wir mal einen Blick auf diese Zeit nach 1933. Die gesamten Studentenverbindungen gerieten ja sofort nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten ins Visier. Und zwar vor allem aufgrund des sogenannten fehlenden Führerprinzips. Ja, das sollte zuerst eingeführt werden. Danach kam dann der sogenannte Arie-Paragraph, weil natürlich auch in sehr, sehr, sehr vielen Studentenverbindungen jüdische oder wie man damals gesagt hat, jüdisch versippte Mitglieder waren. Und an dem Thema ist dann das auch 1935 zerbrochen. Aber vielleicht sagen Sie noch mal was gerade auch zu diesem Punkt. Kein Führerprinzip, basisdemokratische Selbstverwaltung.
Letztlich war das Ziel von der NS-Diktatur, war ja jede mögliche Opposition sofort im Keim zu ersticken, in Lager zu schaffen, wegzuschaffen und alles möglichst gleichzuschalten. Und das sind natürlich so etwas wie die Studentenverbindungen ein absolutes Dorn im Auge gewesen. Erstens mal wegen dem rein basisdemokratischen Prinzip, was dort ist. Es gibt dort eben per se keinen Führer, sondern es gibt einen Studenten, dem für ein Semester ein bestimmtes Amt von der Gemeinschaft aufgegeben wird, zum Beispiel so die ganzen Veranstaltungen zu leiten. Und wenn der das aber nicht kann oder irgendwas sich da irgendwelche Fehler erlaubt, dann wird er genauso schnell wieder von der Gemeinschaft durch jemand anderen ersetzt. Das heißt, dieser allmächtige Führer ist das absolute Gegenteil zu dem, was in der Studentenverbindung stattfindet. Und von daher war die NS-Diktatur natürlich darauf bedacht, genau das, dort den Schlüssel anzusetzen. Und letztlich ist es ja auch kein Wunder, dass dann auch gerade bei den Widerstandskämpfern gegen den NS-Staat schon vorher und dann auch während des Krieges eben sich sehr, sehr viele Verbindungsstudenten zusammengefunden haben. Weil man als Verbindungsstudent normalerweise mit dem Thema Diktatur dem absolut ablehnend gegenübersteht.
Wir haben jetzt nach der Restauration, eben nach dem Wiener Kongress, NS-Zeit, haben wir jetzt heute, Anfang des 21. Jahrhunderts, eigentlich wieder eine Periode wachsenden Drucks, durchaus auch wachsenden in die Ecke stellens der Verbindungen. Sie haben es durch die Asten bereits angedeutet. Die Neue Zürcher Zeitung hat letzte Woche getitelt, es wird immer repressiver in Deutschland, ja, die Gefährdung der Freiheit und vor allem gemünzt auf die Universitäten. Einiges haben Sie schon angedeutet, jetzt gibt es noch diesen Punkt, auch Exklusivität. Wir haben ja einen Zeitgeist, da geht es darum, maximale Inklusivität, maximale Transparenz, der sogar so weit geht, dass man sagt, Gruppen haben gar kein, oder die Bürger haben gar kein Recht, zum Beispiel Männerclubs zu gründen in denen, oder Frauenclubs, ja, irgendwie zu diskriminieren, auszuschließen. Da kommt natürlich hier, das kommt natürlich sofort in Konflikt.
Ja, ich meine, steht schon der Freiheitsgedanke der Meisterstudentenverbindungen eigentlich total dagegen. Weil letztlich geht es ja darum, ich will mich jetzt als Verbindung mit anderen Männern zusammentun. Wenn es Verbindungen gibt, die Männer und Frauen aufnehmen oder welche Geschlechter auch immer, dann tun die das, es gibt es alles. Es gibt Frauenverbindungen, das heißt, es ist eigentlich von vornherein geht es darum, diese Gemeinschaft in der Studentenverbindung so zu leben, wie man selber das entsprechend für richtig hält. Und es ist, man wirft ja auch jetzt keinem Fußballverein vor, nur eine Männermannschaft zu haben und versucht nicht gesetzlich vorzuschreiben, dass jetzt in allen Fußballmannschaften, egal welche Geschlechter mitspielen dürfen, weil es einfach dort relativ wenig Sinn macht.
Also die Aufgabe aller Studentenverbindungen, ungeachtet der vielfältigen internen Unterschiede, letzten Endes für die Freiheit des Studenten, für die Freiheit des Bürgers, der Bürgerin, gegenüber dem Staat, gegenüber der Gesellschaft, ja, die zu viel Inklusion und zu viel Transparenz von uns will, einzutreten und damit auch das Recht auf Exklusivität.
Ja, natürlich. Ich meine, klar. Und letztlich, wenn ich etwas anderes will, mache ich halt eben was anderes. Und hier will ich in der jeweiligen Verbindung eben, erwarte ich, dass die Mitglieder bestimmte Anforderungen erfüllen. Und jetzt ist eben eine davon, dass sie Männer sind. Die andere sind zum Beispiel in meiner Verbindung, dass sie fechten. Und ja. Und wenn jemand anders das anders sieht, dann kann er das gerne auch tun. Und ich halte es schon für wichtig, dass so diese Freiheit entsprechend erhalten bleibt und dass nicht alles entsprechend vorgeschrieben wird oder womöglich in Gesetze oder so gegossen wird, sodass einem wirklich die freie Entfaltung nicht mehr möglich wird. Und ich denke, das ist gerade... Das widerspricht auch eigentlich dem Geist der Studenten an den Universitäten, weil Universitäten waren schon immer der Hort der Freiheit, der freien Gedanken und der persönlichen Weiterentwicklung und des Erlebens dort. Und deswegen halte ich das gerade an Universitäten für wichtig, dass da eine starke Vielfalt und möglichst große Freiheit in vielen Dingen erhalten bleibt.
Was halten Sie davon? Wir runden das Gespräch ab mit dem Appell an die Studentenverbindung, dafür zu sorgen, dass das Recht auf Exklusivität, auf Selbstverwaltung und auf freie Entscheidung uns erhalten bleibt.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
War schön, dass Sie hier waren,
Herr Schuhe. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Gute Heimreise.
Danke.
Das war der RT Deutsch Podcast.